ist die Frage, ob uns der Feind auch manchmal zu schaffen macht. Ich denke, da kann jeder ein Lied davon singen, wenn der Feind auch schnaubt und droht. Der Böse ist immer auf dem Plan. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, da meint man, der kesselt einen so richtig ein. Oder wie die Spinnen so ihr Spinnennetz aufspinnen. Und da kommt ein Problem, und da kommt eine Sorge, und da kommt eine Anfechtung, und das webt sich so alles so langsam zu. Man hat nicht mehr den Durchblick, und man meint tatsächlich, Jesus ist nicht mehr größer. Aber wir singen das lauthals weiterhin, Jesus ist immer noch größer, und er behält den Sieg. Da machen wir fort, auch mit der Auferstehung, mit seinem Sieg am Kreuz, mit seiner Auferstehung. Wir dürfen in diesem Sieg leben, und den rufen wir auch heute Morgen ganz bewusst aus. Jesus behält den Sieg. Wir gehen wieder in die Offenbarung. Und ganz besonders, wenn wir in dieses Kapitel 13 heute nochmals zum zweiten Mal einsteigen. Wir brauchen diesen Blick. Jesus behält den Sieg. Wir brauchen diesen Blick. Ich möchte mit uns hier nicht das ganze Kapitel lesen, aber hier bis Vers 14 einschließlich. Offenbarung Kapitel 13. Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Johannes sagt, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben, und beteten das Tier an, und sprachen, wer ist dem Tiere gleich, und wer vermag, mit ihm zu streiten? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, Krieg zu führen 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Zelt und die Himmel, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt an. Hat jemand ein Ohr, der höre. Wer in Gefangenschaft führt, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwerte tötet, soll durchs Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor seinen Augen aus und macht, dass die Erde und deren Bewohner das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor dem Tiere zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt den Bewohnern der Erde, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, welches die Wunde vom Schwert und am Leben geblieben ist. Bis hierhin. Ich habe diese Predigt umschrieben mit der Stunde der Finsternis. Die Stunde der Finsternis. Und wenn wir gerade in dieses Kapitel in der Offenbarung hineinschauen, da ist so eine Vielfalt drin, das kann man gar nicht auf einmal alles so überblicken. Aber wir sind erstaunt oder vielleicht auch viel mehr erschrocken, wie viel Macht hier dem Satan und seinen Dämonen eingeräumt wird. Wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Und das ist die Zeit, worin Satan nochmal so richtig auftrumpfen darf. Ja, er darf sogar mit denen, die an den Herrn Jesus glauben, Krieg führen und sie überwinden, wie wir es hier gerade gelesen haben. Es wird so aussehen, als wäre Satan der Sieger. Er hat so viel Macht in dieser Zeit. Alles andere muss vor ihm schwinden. Es sieht so aus, als wäre nicht Jesus, sondern Satan der Sieger und Gott hätte seine Macht verloren. Nicht umsonst, sagt uns hier der Vers 9, hat jemand ein Ohr, der höre. Höre darauf, achte darauf, was da geschieht. Wer in Gefangenschaft führt, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert tötet, soll durchs Schwert getötet werden. Und hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Diejenigen, die da in dieser Zeit noch an Gott festhalten, die haben es wahrhaftig nicht leicht. Und so oft begegnet uns ja dieser Aufruf überhaupt in der Heiligen Schrift, wer ein Ohr hat, der höre. So auch hier in diesem Kapitel drin. Und liebe Geschwister, wir müssen genau hinhören, was uns Gottes Wort sagt. Wir müssen genau hinhören, um auch das Begreifen erfassen zu können, was Gott alles zulässt, um nicht diesen listigen Anschlägen des Teufels anheimzufallen. Und ich denke, er holt uns viel öfters ein, als dass wir denken. Es ist wirklich ganz, ganz dumm, wenn wir als Kinder Gottes nicht auf sein Wort hören. Ja, vielleicht aufnehmen, aber nicht so richtig hinhören. Es ist aber auch genauso dumm, wenn wir das Wort Gottes hören und dem Wort Gottes keinen Gehorsam leisten. Das ist Dummheit, Torheit vor Gott. Deshalb möchte ich uns heute Morgen zunächst aufs Neue fragen, haben wir noch ein Ohr zu hören? Vielleicht geht uns auch das rechte Ohr immer wieder verloren inmitten dieser Welt und Zeit. Hast du noch ein Ohr, um auf Gottes Wort zu hören? Hast du noch ein Herz, um auf Gottes Wort einzugehen, um diesem Wort Gehorsam zu leisten? Natürlich muss auch ich mir selbst immer wieder diese Frage stellen. Wir sind ja ständig herausgefordert, auf Gott zu hören. Wollen wir auf Gott hören? Wollen wir auf Jesus Christus hören? Oder wollen wir ihn lieber überhören? Wie es der Liederdichter sagt, Jesus Christus ruft dich, sein Ruf dringt jetzt an dein Ohr. Er nennt deinen Namen, was hast du mit Jesus vor? Willst du ihn hören? Überhören? Was wird deine Antwort sein? Er ruft dich jetzt. Gerade hier in Offenbarung 13 erkennen wir, dass Gott scheinbar den Menschen nichts mehr zu sagen hat. Es ist ein überaus trauriges Kapitel der Menschheit. Und wir fragen uns, wie traurig muss Gott über solch ein Verhalten der Menschheit sein? Welch eine Stunde der Finsternis! Das ist auch der erste Punkt. Überschrift, die Stunde der Finsternis, der erste Punkt, die Stunde der Finsternis. Wir fragen uns, wie groß wird denn die Macht Satans und seines Antichristen sein? Und da brauchen wir nur hier in Vers 7 reinschauen. Es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Vers 8 zeigt uns noch Schlimmeres. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten. Deren Namen, das muss man berücksichtigen, nicht geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Es sind also noch Einzelne da, die an dem Herrn Jesus festhalten, die im Lebensbuche des Lammes eingetragen sind. Aber ansonsten eine riesige Katastrophe. Der Teufel, der schafft es wirklich hier, für eine ganze Zeit lang, zumindest für diese 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der Trübsalzeit, Gott die Ehre zu rauben und sich selbst auf den Thron Gottes zu setzen und sich anbeten zu lassen. Sein wie Gott, das ist ja ohnehin sein erklärtes Ziel. Hier kommt er seinem Ziel ganz nahe. Das darf er aber nur eine kurze Zeit auskosten, bis ihn der Herr Jesus bei der Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Dann wird wieder Klarheit herrschen. Aber die Menschheit ist so dumm und fällt auf den Antichristen herein. Sie betet den Antichristen an, ja auch den Drachen, wie wir es hier in Vers 4 lesen. Der Drache und der Antichrist, sie fallen darauf herein und meinen womöglich, hier wäre Gott am Werk, nur weil hier Großes geschieht. Es ist Anbetung, die Anbetungsstunde Satans, die Stunde der Finsternis. Und wir brauchen nicht weit zu schauen. Wenn wir uns in unserem einst so christlichen Abendland umschauen, man ist immer wieder aufs Neue erschrocken, wie stark der Abfall von dem lebendigen Gott tatsächlich vorhanden ist. Zumindest entdeckt man immer wieder Neues. Neulich ging ich am Sonntagabend noch an der Ecke, wo ich wohne, ein wenig spazieren. Etwas weiter entfernt ist eine Ladenpassage, an der ich vorüberging. Immer wieder werden Läden geräumt und Räume werden wieder frei. Und ich war erstaunt, dass da jetzt etwas Neues zu sehen war in dieser Ladenpassage. Und als ich in das Schaufenster reinsah, da wurde es mir beinahe schlecht. Ich habe gedacht, ich sehe in die Hölle hinein. Das Schaufenster war allein schon ziemlich dunkel gestaltet und außen stand mit schwarzer Schrift und roter, blutroter Umrandung Fallen Angels. Auf Deutsch gefallene Engel. Wenn man dann sich dem Schaufenster ein bisschen nähert und mal durchsieht, dann sieht man, dass innen lauter schwarze Kleidung hängt. Lederkleidung, aber auch Stoffkleidung. Vieles mit Silbernieten und Silberketten. Andere Kleidungsstücke gibt es dazu mit blutroten Details. Nun, ich möchte nicht mehr dazu beschreiben und darauf eingehen. Doch was ich hier sah, das war keine Motorradkleidung, sondern das war Teufelskleidung. Man wundert sich ja ohnehin immer wieder, was die Modeschöpfer so alles herausbringen, was an der Mode so alles an Widergöttlichem erscheint, ist schon ekelhaft heute in unserer Zeit. Doch das, was ich dort sah in diesem Schaufenster, das übertrifft alle bisher dagewesene Mode. Eine regelrechte Kleidung für Satanismus wurde da angeboten. Und das so mittendrin, mitten in der Gegend, wo ich wohne, nicht einmal irgendwo in einem ganz besonderen Ort. Der Laden selbst, der ist innen bemalt und dekoriert, ganz genauso, wie man sich eigentlich die Hölle vorstellt. Dunkelgrau und dann überall so mit so Blutflecken und so Steine an die Wand gemalt. Fürchterlich. Ich möchte es nicht weiter erwähnen. Ich dachte bei mir persönlich, die Menschen, die können es heutzutage wirklich nicht mehr erwarten, bis sie wirklich an dem Ort sind. Bis sie wirklich in die Hölle hinabgeworfen werden. Doch dann wird es ein böses Erwachen geben. Da wird ein böses Erwachen stattfinden. Denn der Satan, der auch in der Hölle sein wird, der wird nicht niedlich sein. Und die Hölle ist grausam und es wird ja eine furchtbare Qual sein. Und sie wird nicht nur so ein seichtes Durchwandern sein, dass man am anderen Ende mal wieder herauskommt. Nein, die Hölle ist ewig, sagt die Bibel. Von Ewigkeit zu Ewigkeit wird die Pein auch sein in der Hölle. Der Herr Jesus sagt an anderer Stelle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es wird nicht mehr erlöschen, das Feuer. Es wird ewig sein. Die Menschen, die denken immer so seicht, ja irgendwann kommt man da mal wieder raus. Die Bibel sagt, es wird ewig sein. Und bedenken wir, wenn der Mensch nicht will, wenn er sich nicht zu Gott umwenden will, wenn er nicht mit Gott leben will, dann sagt Gott, nein, ich wollte dir vergeben, ich wollte dich aus Gnade zu mir ziehen, ich wollte dir vergeben, mein Sohn habe ich in die Welt eingeboren, er hat sein Blut vergossen, aber ihr wolltet nicht. Dann lasse ich euch in die ewige Pein und Qual laufen, geht dahin, wo ihr immer sein wollt, lebt mit dem Teufel zusammen in der Hölle. Und wir fragen uns, was muss in unserem Land eigentlich noch alles kommen? Was muss noch alles geschehen? In einem Land, wo jeder Zugang zur Bibel hat. Es ist keiner, der hier verfolgt wird, um die Bibel zu bekommen. In einem Land, wo die Bibelübersetzung stattgefunden hat, wo die Reformation stattgefunden hat, in einem ganz gewaltigen Ausmaß auch Erweckung war. Das ist Deutschland. Und heute, und wir dürfen nie denken, dass Gott die Leute nicht in entsprechendem Maß zur Rechenschaft ziehen wird. Gott weiß, wo sein Wort reichlich vorhanden ist, und er weiß, wo sein Wort auch reichlich verkündigt wird. Aber wenn die Menschen nicht wollen, dann lässt sie Gott laufen. Aber sie werden auch umso heftige Strafe empfangen im Gericht, da bin ich überzeugt. Das Wort Gottes zeigt uns in manchen Stellen, dass das Gericht umso heftiger ausfallen wird, umso größer die Erkenntnis ist. Gerade da, wo die geistlichen Güter so reichlich zur Verfügung stellen und sie nicht angenommen werden. Der Abfall von Gott ist in unserem Land voll im Gange. Natürlich nicht nur in Deutschland, man sieht es europaweit, aber auch weltweit. Die Menschen, die bekommen allgemein immer mehr Gefallen am Ungehorsam, an der Sünde, gegen Gott und Gefallen am Verderben. Was Gottes Wort sagt und was die Wahrheit ist, für wen ist das heute noch relevant? Das interessiert doch keinen mehr. Aber Gott wird eines Tages sagen, ihr habt mich gewollt. Und dann wundert man sich, wenn die Menschen mehr und mehr in die Macht der Finsternis geraten, wenn sie sich nicht zu Gott zuwenden. Viele fragen sich, auch vielleicht auch manche Gläubige, warum lässt das Gott eigentlich zu, dass Satan so viel Macht auf Erden bekommt? Ich meine, ist er jetzt gerade auch nicht machtlos, er hat schon einiges an Macht, aber er wird noch viel mehr bekommen. Die Antwort lautet, Gott lässt es zu, um dem Menschen das zu geben, wonach er sich immer sehnt. Gott lässt es zu, um den Menschen das zu geben, wonach sich sein Verlangen ausstreckt. Und das ist das Verderben. Das ist der gerechte Lohn für die Sünde. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, darum gibt sie Gott dahin. Wir haben es in der letzten Predigt in 2. Thessalonicher gelesen. Ja, und darum bekommt Satan diese außerordentlich große Macht. Es geht um den Menschen. Und wir sind erstaunt, wie es Satan bereits heute schafft, Millionen und Milliarden von Menschen unter einen religiösen Deckmantel zu bringen und ihn in diesem Deckmantel in die Irre zu leiten. Menschen, die es nie in Erwägung gezogen haben, einmal nachzufragen und nachzulesen, was Gottes Wort eigentlich sagt. Wenn die Menschen wirklich prüfen und erkennen würden, was Gottes Wort sagt, ich denke, dann wäre auch heute kein Massenandrang in Rom zu verzeichnen. Was denkt ihr, was sich heute in Rom abspielt? Heute soll Johannes Paul II. Selig gesprochen werden. Oh, was für ein Ereignis. Rom erwartet heute 2,5 Millionen Besucher und Pilger aus aller Welt. Heute. Und wir fragen uns, wer führt hier die Regie? Gott? Wer führt hier diese Massen an? Ist es Gott? Wir sehen, dass hier jemand anders am Werk ist. Wie führt hier der Teufel und seine Dämonen solch eine Masse an religiösen Menschen regelrecht an der Nase herum? Für ein Toter selig gesprochen. Wir könnten darüber weinen. Doch leider nehmen die Menschen die Wahrheit nicht an, sondern sie haben Gefallen an der Lüge und werden in die Irre geleitet. Und Gott lässt es zu, jawohl. Denn sie haben kein Ohr, um auf ihn zu hören, sondern nur auf ihre Religion. Doch wer ein Ohr hat zu hören, wer Gottes Wort kennt und liebt, der weiß, dass die Irreführung ja noch ein viel, viel größeres Ausmaß annehmen wird. Satan, der wird die Menschen in einer Weise täuschen, gerade hier in Offenbarung 13, wie es noch nie da gewesen ist. Nicht umsonst hatten wir in der letzten Predigt das Thema Original oder Fälschung. Es wird immer schwerer zu unterscheiden. Was schickt alles der Teufel für Einflüsse und was ist wirklich von Gott? Und wir müssen uns auch festlegen, wir mussten es auch tun bei unserem Glaubensbekenntnis. Können wir alles nur so akzeptieren, was heute so in der geistlichen Landschaft herumkursiert? Wenn jemand mit Zungenrede erscheint, oh, ist der aber geistlich. Ja, von wem kommt es denn eigentlich?
Oder wenn irgendwelche Zeichen und Wunder geschehen heute. Ja, es geschieht wirklich viel. Aber ist es alles von Gott? Manches ist einfach zu entlarven, aber manches ist auch sehr schwierig. Aber wir müssen uns festlegen, wir müssen erkennen, welche Macht Satan bekommt. Und dass Satan ein perfekter Nachäffer Gottes ist. Er täuscht die Dreieinigkeit Gottes nach. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat es auch die Leute im evangelikalen Lager beinahe zerrissen, als diese Dinge aufkamen mit Zungenrede und irgendwelche Heilungsveranstaltungen, bis sie dann die Berliner Erklärung herausgebracht haben und haben gewusst, wir müssen uns davon abgrenzen, sonst werden wir davon eingenommen. Weil bisher war das nicht da in den vorherigen Jahrhunderten und jetzt ist es plötzlich wieder da. Warum jetzt auf einmal? Merkwürdig, dass es in den bibeltreuen Gemeinden nicht zu finden ist. Aber überall da, wo Schwärmerei betrieben wird, müssen wir uns fragen, warum gerade dort? Satan ist ein großer Nachäffer, ein großer Täuscher. Und viele Gläubige fallen auch auf ihn herein. Und der Jesus sagt es, am Ende der Zeit werden euch viele verführen, womöglich auch die Auserwählten. Möge er uns davor bewahren. Die Menschen werden nicht umsonst zur direkten Anbetung Satans übergehen. Zur Anbetung des Drachen und seines Antichristen. Und er wird außerordentlich viel Macht bekommen. Stellen wir uns das mal vor, der Antichrist. Was der für ein außergewöhnlicher Mensch sein wird. Oh, er wird so gute Lösungen haben für all die Probleme, womit sich jetzt gerade die Politiker quälen. In Wirtschaft und Politik. Ist es heute nicht schon so, dass man nach dem einen Mann fast schon so Ausschau hält? Wer wird uns mal hier eine Lösung bieten? Wir sind alle so im Dickicht. Wer kann mal die Probleme der Welt in die Hand nehmen und uns da herausführen? Für alles eine gute Lösung bieten? Der Nährboden, der ist heute in vollem Gange, der ist in Vorbereitung. Der Ruf nach dem starken Mann, der ist nicht mehr weit. Der ist sehr, sehr nahe. Und der Antichrist, der wird ein großer Diplomat sein. Oh, der wird umgehen können mit den Politikern. Und er wird zugleich ein aalglatter Verführer sein. Er wird vom Führer zum Verführer. Ja, man wird ihm sehr viel Gehör schenken. Und man wird seine Macht anerkennen. Und wir hatten es vorhin ja gelesen. Es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden das Tier, hier ist der Antichrist gemeint, anbeten. Es ist die Stunde der Finsternis. In Vers 2 lesen wir, dass das Tier all seine Macht von Satan bekommt. Und Gott, der Herr, lässt es gewähren. Er lässt es ausreifen. Und es wird zugleich auch vor allen Dingen eine Katastrophe für Israel sein. Israel wird auf den Antichristen hereinfallen. Es wird ihn annehmen, als ob er der verheißene Messias wäre. Jetzt kommt unser Christus. Und wir wissen, was die Bibel sagt, dass der Antichrist sich sogar dort in Jerusalem in den Tempel Gottes setzen wird und sich als Gott verehren lassen wird. Es ist so fatal, wenn wir bedenken, dass das Zentrum der Anbetung des Antichristen in Jerusalem sein wird. Er wird sich vom Tempel her anbeten lassen. Ganz genau dort, wo der wahre Messias, wo der Christus, der Heiland der Welt, gekreuzigt worden ist. Das ist eine weitere Strafe, eine Fortsetzung. Der Trübsal, der Drangsal Jakobs. Dort, wo Christus gekreuzigt wurde, genau dort setzt sich der größte Verführer hin. Erfüllt sich nicht genau das, was der Herr Jesus damals zu den Juden sagte, als er auf Erden war? Johannes 5, Vers 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmet mich nicht an, sagt er zu den Juden. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. wird sich ganz genauso erfüllen. Im Buch des Propheten Daniel lesen wir, dass Israel sogar einen Bund mit dem Antichristen schließen wird. Und genau das wird Israel auch zum großen Verhängnis werden. Denn der Antichrist, der wird Israel nicht treu bleiben, er wird den Bund brechen, gerade nach den ersten dreieinhalb Jahren, und wird alle Nationen gegen Israel aufstellen. Zacharia 12, Vers 13 sagt uns, und es soll geschehen an jenem Tage, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich daran wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln. Alle Nationen der Erde. Alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel und Jerusalem versammeln. Doch sie werden es nicht schaffen, dieses Volk zu vertilgen. Warum nicht? Weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Und er mit diesem Volk weitermachen wird. Denn der Herr Jesus wird zuvor eingreifen, wenn er wiederkommt. Und wird den Antichristen vernichten. Dann wird keine Frage mehr offen bleiben, ob er der Messias, der Sohn Gottes ist. Ob er der Erlöser ist oder nicht. Nein, sie werden ihn alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Alle, wie sie ihn auch durchstochen haben. Und sie werden bitterlich um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt. Und sie werden bitterlich um ihn weinen, wie man weint um einen Erstgeborenen. Zacharia 12, Vers 10. Und dann endlich wird das geschehen, was Paulus im Römerbrief sagt. Die Decke ihres Herzens wird endlich weggenommen. Endlich werden sie den freien Blick haben für ihren Messias, für ihren Herrn und Erlöser, für den Herrn Jesus. Es wird ihnen die Decke des Herzens weggenommen sein. Und dann wird die Macht und die Stunde dieser Finsternis beendet sein. Denn Jesus ist größer und Jesus behält den Sieg. Wir können es nicht oft genug ausrufen. Er wird den Antichristen bei der Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten und Satan wird dann für 1000 Jahre zunächst gebunden sein und bald darauf wird er und seine gefallenen Engel, die Fallen Angels, wenn es mal so sagen darf, in den Feuersee geworfen werden. Dann ist Schluss mit Satans Begleitung. Dann ist Schluss mit Sünde und Gottes Lästerung. Dann räumt Gott auf. Lob und Dank. Denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu hat er am Kreuz sein Leben gelassen und dazu hat er sein kostbares Blut vergossen. Wenn wir uns nahe zu ihm halten, dann hat der Teufel wirklich verloren. Wir müssen so immer wieder auch uns selber hinterfragen, was bevorzugen denn wir so in unserem Alltag? Laufen wir lieber dem Herrn davon oder leben wir ganz eng mit ihm oder in ihm, wie er sogar sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm? Oder es gibt auch Gotteskinder, die meinen, sie könnten in eigener Macht gegen den Teufel ankämpfen. Oh, die werden bitter auf die Nase fallen. Nachher wundert man sich, wenn man tatsächlich auf die Nase fällt. Liebe Geschwister, wenn wir nicht in dem Herrn Jesus bleiben, bin ich überzeugt, wir können nichts gegen den Teufel tun. Und wenn wir in dem Herrn Jesus sind, dann sind wir geborgen. Und dann hat er auch verloren. So wie wir es vorhin in diesem Lied gesungen haben, das ist Wahrheit. Jesus ist immer noch größer. Und Satan greift uns listig an, er lauert hier und dort. Sucht, wen er verschlingen kann, so sagt uns Gottes Wort. Wenn der Feind auch schnaubt und droht und uns zu schaffen macht, ist Jesus größer als die Not, er schenkt uns seine Kraft. Klagt mich mein Versagen an, bedrückt mich meine Schuld. Ändert Gott nicht seinen Plan, vergibt mir in Geduld. Jesus lässt mich nie allein im Dunkel dieser Welt. In ihm darf ich geborgen sein, weil seine Hand mich hält. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer. Ja, Jesus behält den Sieg. Daran wollen wir festhalten. In ihm bleiben und in ihm geborgen sein. Kommen wir nur noch kurz spezifischer auf den Antichristen zu sprechen. Erstens die Stunde der Finsternis, zweitens der Antichrist. Wir haben es bereits gesehen, der Antichrist ist ja das Tier, das uns hier in Vers 1 gezeigt wird, das aus dem Meer aufsteigt. Hier ist nicht ein normales, natürliches Meer gemeint, sondern hier ist das Völkermeer gemeint, aus dem der Antichrist hervorgeht. Es wird ein ganz besonderer Mensch sein, der aus dem Völkermeer hervorgeht, den Satan mit aller seiner Macht ausstatten wird. Manche Ausleger, die sprechen sogar von einer Inkarnation Satans. Können wir so nicht ganz genau belegen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass Satan wirklich auch Besitz ergreifen kann von Menschen oder Tieren. Dass die Dämonen auch in den Leib von Menschen und Tieren sich einnisten können und da ihren Platz finden können. Wir wissen das von diesem besessenen Gerasener. Jesus fragt ihn damals, wie heißt du? Der Gerasener sprach, Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Er war voll besessen mit Dämonen, mit dem vollen Einschutz. Wir wissen von dem besessenen Gerasener. Als der Herr Jesus ihn fragte, wie heißt du, dann sagte er Legion, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Und als der Herr Jesus sie ausgetrieben hatte, da hat es der Herr Jesus zugelassen, dass sie in Schweine hineingefahren sind. Die Bibel berichtet, dass es ungefähr 2000 Schweine waren, die den Abhang ins Meer hinabgestürzt waren. Können wir uns vorstellen, was eine Besessenheit in diesem Menschen war? Und wir müssen auch damit rechnen, dass die Dämonen auch heute noch dasselbe tun, mit Menschen und mit Tieren. Man spricht heute so schnell von Krankheit. Ist halt krank, hat halt irgendwelche besonderen Probleme. Wir wollen nicht alles auf die Dämonen zuschreiben, aber wir müssen schon immer wieder prüfen, was ist wirklich krank, was ist organisch und was ist vom Teufel eindeutig belegt. Wie sich das beim Antichristen verhält, das wissen wir nicht genau. Wird er ein Besessener sein, bei dem man das nicht zunächst so genau erkennt? Wir können es nicht genau sagen. Aber er wird von Satan Vollmacht bekommen, wie es ein Mensch noch nie hatte in vorhergehender Zeit. Man würde es ihm auch nicht zunächst ansehen, dass er der Gesandte Satans ist. Zumindest wird er nicht wie ein Besessener erkenntlich sein. Die große Frage, mit der sich bis heute die Ausleger beschäftigen, ist, was hat denn das alles zu bedeuten, was uns hier beschrieben wird in Offenbarung 13 am Anfang mit diesen sieben Köpfen, von denen wir hier lesen. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Also wir sehen schon, es ist eine gotteslästerliche Sache. Aber die meisten Ausleger sind sich einig, dass mit diesen Köpfen Reiche oder Regierungen gemeint sind. Es ist ganz offensichtlich, dass dies in ganz enger Verbindung mit dem steht, was der Prophet Daniel in Daniel Kapitel 2 beschreibt. Er musste damals den Traum von Nebukadnezar auslegen. Nebukadnezar hatte ein großes Standbild gesehen. Und Daniel muss es auslegen. Es würde sich lohnen, dass wir das mal extra durchstudieren. Aber Daniel zeigt darin ein babylonisches Weltreich. Und er zeigt darin das medopersische Weltreich. Und er zeigt in diesem Standbild das griechische Weltreich. Und auch als viertes Weltreich das römische Weltreich. Und am Ende zeigt er ein Reich aus Eisen und Ton. Ein etwas gemischtes Reich, das aus diesem letzten, aus diesem römischen Weltreich hervorgeht. Auch hier wird uns auch in Vers 2 beschrieben, und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Das zeigt uns also auch verschiedene Bilder auf Reiche hin. Das letzte Reich, das Daniel aufzeigt, das weist darauf hin, dass ein neues Reich entstehen wird. Ein neues römisches Reich. Und es ist hochinteressant, wenn wir die Entwicklung beobachten, seit es wieder einen offiziellen Staat Israel gibt, 1948 gegründet. Es hat nicht lange gedauert, bis wieder ein neues Reich am Entstehen war. Welches? Europa, 1950. Europäische Gemeinschaft. Johannes sah ein Tier aus dem Meer steigen, das sieben Köpfe hatte. In Vers 3 lesen wir dann, dass einer seiner Köpfe wie zu Tode verwundet war und die Wunde dann geheilt wurde. Für uns ist es sehr interessant, dass die Europäische Gemeinschaft mit 6 Regierungen an den Start gegangen ist. 6 Köpfe: Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Das war der Start zur Europäischen Union. Infolge geschichtlicher Überlieferung, ist ganz interessant, wurde der einstige römische Staat ebenfalls von 6 Königen geschaffen. Damals römisches Reich von 6 Köpfen gegründet. Hier wiederum sehen wir 6 Köpfe. Wir sehen heute in der Europäischen Gemeinschaft das Wiederauftreten des neuen römischen Reiches. Dieses vierte Weltreich, das der Prophet Daniel in dem Standbild aufzeigt. Doch das Tier, welches uns Johannes hier zeigt, hatte nicht 6, sondern 7 Köpfe. Wir fragen uns, wer ist der 7. Kopf? Viele Ausleger zählen zu diesem neuen römischen Reich auch noch die USA dazu. Wenn es auch nicht direkt jetzt zu Europa gehört, aber es ist eben zu Europa nahestehend. Und wenn wir die USA dazu nehmen, dann sind es 7 Köpfe. Noch mehr interessant ist es, dass hier von einem verwundeten Kopf gesprochen wird, der zum Tode verwundet wurde. Und wenn wir in die heutige Zeit hineinschauen, dann scheint es uns sehr naheliegend zu sein, dass dieser verwundete Kopf tatsächlich die USA ist. Wir möchten uns da nicht 100% festlegen. Das sind keine 100%igen Aussagen. Aber wir sehen eben, wie sich die Dinge entwickeln in dieser Zeit. Und es hat sehr scharfsinnige Leute, die die Gabe haben, das prophetische Wort auszulegen, so auch im Missionswort Mitternachtsruf. Ich hatte in dem neuen Heft, das erst ins Haus gekommen ist, gelesen. Interessant, gerade über dieses neue römische Reich, dass hier von der USA berichtet wird, die privaten Schulden aller US-Haushalte liegen bei fast 14 Billionen Dollar. Und es wird dort berichtet, das ist 20 Mal so hoch wie in den 70er Jahren. 20 Mal so hoch. Und dann wird dort weiter berichtet, der US-Staatshaushalt verschuldet sich derzeit pro Tag um 3,2 Milliarden Dollar und schiebt dadurch einen Schuldenberg von etwa 14 Billionen Dollar vor sich her. Laut Ökonomen setzt ein wirtschaftlicher Niedergang in einem Land ein, wenn die Staatsverschuldung die 90%-Marke des Bruttosozialproduktes erreicht hat. Und diese Schmerzgrenze, die wurde in den USA bereits in der Mitte letzten Jahres, 2010, überschritten. Wenn die Staatsverschuldung die 90%-Marke des Bruttosozialproduktes erreicht hat. Von daher können wir über die weitere Entwicklung dieses noch neuen römischen Reiches sehr, sehr gespannt sein. Ob sich das bewahrheitet, ist es die USA oder nicht? es bleibt zu beobachten. Und wir wollen uns auch nicht hier in Spekulationen verrennen. Jedoch ist es sehr wichtig, die Zeichen der Zeit anhand der Schrift zu erkennen. Es ist nämlich sehr gut vorstellbar, dass aus der momentanen Krisenlage, und Europas Wirtschaft ist ja auch nicht so, dass es jetzt so stabil wäre, oder der Finanzmarkt, dass aus der momentanen Krisenlage bald eine neue Organisationsform hervorgehen wird. Es könnte zu einer neuen Organisationsform kommen, worin 10 Regierungen bzw. 10 Kronen hervorgehen, wie es uns hier berichtet wird, worin dann der Antichrist seine Macht entfaltet. Wenn wir auch nicht alle Einzelheiten erklären können, und ich möchte es nochmal betonen, ich möchte sehr vorsichtig sein, so können wir doch bereits einzelne Konturen erkennen, wie das immer mehr Gestalt annimmt. Und wir müssen es sehr beobachten. Es ist für uns sehr interessant, in welcher Zeit wir stehen und wie sich die Prophetie des Wortes Gottes erfüllt. Schauen wir noch in Vers 11 kurz. Hier wird uns von einem anderen Tier berichtet, das aus der Erde aufsteigt. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Ein anderes Tier. Ich hatte es in der letzten Predigt schon erwähnt, Satan, der äfft tatsächlich die Dreiheit oder Dreieinigkeit Gottes nach. Der Drache, der Antichrist und jetzt hier noch dieses andere Tier, er wurde als der falsche Prophet entlarvt. Es heißt hier, dass er aus der Erde aufsteigt. Manche vermuten, hier ist Israel gemeint, weil Israel auch oft im Vergleich zur Erde steht. Oder es könnte auch die Ökumene sein. Ökumene heißt der bewohnte Erdkreis. Dieses Tier hat 2 Hörner, gleich einem Lamm. Es erscheint also sehr, sehr fromm, sehr religiös. Und man liest hier, es redete wie ein Drache. Es tritt also sehr fromm auf wie ein Lamm, aber es steckt ein Botschafter des Satans dahinter. Es redet wie ein Drache. Es macht viel Propaganda für das erste Tier, für den Antichristen. Der Antichrist ist der führende Kopf und das zweite Tier ist sein Redner. Und es wird die Menschen noch mehr in die Anbetung des Antichristen hineinführen. Und was tut es, dieses zweite Tier? Oh, es hat große Mittel. Es tut Zeichen und Wunder. Auch damit haben wir uns neulich schon damit beschäftigt. Es wird ihm sogar möglich sein, Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen zu lassen. Wer kann das tun? Feuer vom Himmel herabfallen lassen. Da meint man, das muss göttliche Kraft sein. Und die Menschen, sie lassen sich damit beeinflussen. Sie sind Zeichen- und Wundersüchtig. Und Gott und Satan, der gibt ihnen alles, was sie wollen. Und nun werden sie verführt. Denn es geschieht aus keinem anderen Grund, außer dass die Menschen darin verführt werden sollen. Vers 14. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor dem Tiere zu tun ihm gegeben sind. Es verführt die Bewohner der Erde. Das ist sein erklärtes Ziel. Und Gott selbst, der lässt es zu, dass die Menschen nun in dieser Weise verführt werden. 2. Thessalonicher 2 sagt es uns so deutlich. Weil sie der Lüge glauben, darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, oder dass sie der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Es wird eine schlimme Zeit sein. Die Menschheit, die wird voll vom Bösen eingenommen. Und die Zeit ist vorangeschritten, ich muss zum Ende kommen. Aber vielleicht konnten wir uns heute einen weiteren kleinen Einblick, einen Überblick über dieses finstere Kapitel verschaffen. Es sollte uns eine kleine Hilfe sein, dass wir noch mehr erkennen, was auf die Menschheit zukommt und wie sich die Dinge entwickeln, wie sich der Abfall bewegt. Für uns ist es wichtig, sehr, sehr wichtig, an Gottes Wort zu bleiben, wachsam zu bleiben, nahe bei dem Herrn und seinem Wort zu bleiben. Für uns ist es wichtig, umso mehr wir diese Dinge sehen, täglich den Herrn vom Himmel her zu erwarten. Er sagt es ja, siehe, ich komme bald. Wir rechnen damit. Und wir können nur täglich beten, dass uns der Herr vor diesem Bösen und vor all diesen Versuchungen bewahrt. So wie es der Herr Jesus seine Jünger auch gelehrt hat, und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, das ist das ewige Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Halten wir daran fest. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns einen kleinen Aufschluss auch heute wieder gegeben hast über dieses finstere Kapitel, das du uns auch in dein Wort hineingegeben hast. Danke, Herr, dass du uns auch darin Einblicke gibst, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wir werden auch noch nicht alles durchschauen können, noch nicht alles in vollkommener Weise auslegen können. Herr, so danken wir dir, dass wir die Richtung erkennen können, wohin alles gehen wird. Herr, und wir danken dir, dass du, Herr, der Sieger bist, dass du, Herr, den Sieg am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, dass du auferstanden bist und lebst, dass du zur Rechten des Vaters im Himmel bist. Danke, Herr Jesus, dass du unser wahrer hoher Priester und Fürsprecher geworden bist und dass du, Herr, die Deinen inmitten dieser Welt bewahrst. Lass uns jeden Tag wieder neu auf dich hinausstrecken, auch jetzt in der kommenden Woche. Hilf du uns, Herr, sei uns nahe und geh du mit uns. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören und dass wir, Herr, in dir alles haben dürfen, die ganze Fülle, die du uns darreichst. Möchten dir noch einmal danken und dich preisen. Amen.